Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corporate Entrepreneurs Podcast. Und wir haben heute wieder einen Corporate Heroes Deep Dive für euch. Ja, ich weiß, es ist schon eine Weile her, seitdem wir den letzten Deep Dive gekriegt haben. Das haben wir schon im Vorgespräch gesagt, das liegt eher an mir als an Bastian. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir da super anknüpfen jetzt an den Themen, weil wir waren ja davor bei den Enabling-Prozessen. Wie kann man die schaffen? Wie kann man das erfolgreich starten, das ganze Thema? Und wollen uns heute dem Thema Ambidextrie widmen. Aber bevor wir da reinspringen, ja, Sebastian, herzlich willkommen zurück im Podcast. Ich freue mich, dass wir heute endlich mal wieder sprechen.
Ja, Peter, moin. Die Freude ist ganz meinerseits. Ja, freut mich, dass es wieder klappt. Und ja, ich bin gespannt auf deine Fragen.
Genau, und wir bei dem Thema Ambidextrie sind wir ja sozusagen in der vierten Phase auch deines Modells angekommen, dass du dir für das Corporate Heroes Buch auch überlegt hattest, das du ja geschrieben hattest als Co-Autor. Und wir wollen jetzt in diese vierte Phase mal eintauchen. Ambidextrie, ich könnte mir vorstellen, dieser Begriff ist nicht jedem bekannt. Was versteht man darunter überhaupt in dem Zusammenhang, in dem Kontext von Corporate Entrepreneurship?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht, wenn ich die kurze Schleife noch drehen darf, Peter, möglicherweise kommt die ein oder andere Zuhörer ja jetzt auch irgendwie dazu oder weiß nicht mehr ganz genau, hä, vierte Phase. Also wir sprechen ja in diesem Buch, Bornstein und ich, Co-Autor, über so ein Modell, wie man sozusagen basierend auf dem, was wir in der Literatur gefunden haben, was wir so aus anderen Unternehmenscases erfahren haben, haben wir uns so ein Modell überlegt, wie man initial so einen Innovationsprozess im Unternehmen aufsetzen kann und die Intrapreneure, also die Mitarbeiter, die im Unternehmen, am Unternehmen arbeiten, entsprechend gut zu integrieren und diese Innovation auf die Straße zu bringen. Das ist ja das, worum sich's dreht. Und Ambidextrie ist eine der größten Herausforderungen innerhalb dieses Innovationsprozesses. Und warum das ist, werden wir sicherlich gleich noch besprechen. Aber zunächst mal eine Frage. Also Ambidextrie bedeutet Beidhändigkeit. Ja. Und Beidhändigkeit in dem Fall ist einfach so zu verstehen, dass es verschiedene Modi gibt, in denen ein Unternehmen tätig ist. Und es ist ja in verschiedenen anderen Tätigkeiten auch so, dass man verschiedene Dinge möglicherweise zeitgleich machen muss. Und das stellt für viele eine Herausforderung dar. Und da machen Unternehmen keine Ausnahme mehr.
Herausforderung ist ein gutes Stichwort hier in dem Fall, weil viele Unternehmen, wie du sagst, tun sich ja schwer. Es gibt ja diese zwei Modi, würde ich mal sagen, diese Modi Exploit und Explore, und beides zu managen, da tun sich ja viele schwer. Würde dir da vielleicht auch aus deinen Recherchen jetzt irgendwie auch ein Unternehmen einfallen oder ein Beispiel einfallen, wo diese Herausforderung vielleicht auch gut gemeistert wurde?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht können wir diese beiden Modi mal kurz erklären, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, was da der Unterschied ist. Also dieser Exploit-Modus ist im Grunde genommen das, was Menschen so im täglichen Tagesgeschäft machen. Ja, das, was gut planbar ist, was wir kennen. So, also klassischerweise, wenn der Bäcker weiß, morgens um 7 macht das Geschäft auf, dann kann er zurückrechnen. Eine Stunde muss das Brot auskühlen, also muss es dann und dann aus dem Ofen kommen, dann muss der Teig fassen und so weiter. So kann er zurückrechnen, klassischerweise Wasserfall. Er weiß ganz genau, was kommt am Ende dieses Prozesses bei raus. Und das ist ein klassisches Beispiel für Exploit-Modus. Und wenn es jetzt aber darum geht, eine neue Brotsorte zu erfinden, ja, weil die Menschen jetzt sensibilisiert sind für neue Ernährungsvarianten oder weil irgendwelche Leute allergisch sind oder was auch immer, und er dann neues Brot kreiert, dann macht er das im Explore-Modus. Das bedeutet, er weiß noch nicht genau, was kommt am Ende dabei raus. Ja, also welche Zutaten hat es und so weiter. Und das braucht andere Prozesse. Und interessanterweise braucht es häufig auch andere Menschen, die diesen Explore-Modus umsetzen. In jedem Fall braucht es aber ein Bewusstsein dafür, dass diese Modi nicht, ja, sozusagen oder häufig nicht erfolgreich kombiniert werden können, sondern idealerweise nacheinander stattfinden oder parallel stattfinden. Und ich erinnere mich an ein Unternehmen, mit dem wir gesprochen haben, der Gisbert Rühl von Stahl-Klöckner hat uns eben erzählt, dass die große Schwierigkeiten damit hatten, diese beiden Modi aufzusetzen, weil es eben darum ging, einen Onlinehandel für Stahlhandel aufzubauen. Und klar, Stahlhandel, das ist natürlich ein uraltes Geschäft, da weiß jeder, wie das funktioniert. Da möchte man auch nicht, dass da irgendwie an der Fehlerkultur gerüttelt wird. Da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf. Aber eben so ein innovatives Vertriebsportal zu bauen, war eben was völlig anderes. Und die haben das, wie ich finde, sehr gut gelöst. Genau, weil sie einfach, und da kommen wir vielleicht auch noch drauf, eine ganz bestimmte Art der Ambidextrie umgesetzt haben.
Das heißt, während man in diesem einen Modus eher so auf Sicht fährt, viele Dinge
Genau.
ausprobiert, ist das andere eher, wie du sagst, das Operative, was man halt sehr gut planen kann, vielleicht auch von irgendeinem Punkt zurück planen kann, weil man einfach weiß, diese Abläufe funktionieren in irgendeiner Form und ich muss dann schauen, nur wie ich es mir sozusagen einteile, priorisiere.
Genau, und es kommen ja auch andere Management- und ja, Tools oder Arbeitstools generell zum Einsatz. Ja, wenn ich eben bei Exploit-Modus klassischerweise im Wasserfall-Modus operieren kann, brauche ich im Explore-Modus Kreativitätsmethoden, brauche agile Methoden, ja, um das zu steuern. Und das wirklich zu erkennen und das auch ganz klar zu trennen, das ist häufig das, wo viele Unternehmen strugglen, was denen nicht bewusst ist. Und deswegen ist es einfach gut, genau darüber zu sprechen und auch den Unternehmen zu sagen, ey, trennt das mal.
Lass uns jetzt mal so in diese praktische Umsetzung des Ganzen eintauchen. Du sprichst ja im Buch von sequentieller, kontextueller und struktureller Ambidextrie.
Genau.
Und wenn du jetzt diese Konzepte anhand von realen Be Beispielen vielleicht erläutern könntest, damit die Zuhörer sich das auch ein bisschen besser vorstellen können, welche Modelle sind da denn für welche Situationen vielleicht auch am effektivsten?
Zunächst einmal gilt da auch kein Dogma, sondern es kann sein, dass das für den einen in der einen Situation das eine Modell passt und in der anderen Situation ein anderes oder auch für einen Maschinenbauer in einer Situation das eine Modell und für einen anderen Maschinenbauer in einer anderen Situation ein anderes Modell. Also ich würde mich ungern jetzt darauf festnageln lassen, dass jedes Modell nur eine Anwendung hat. Aber was man schon sagen kann, diese sequentielle Ambidextrie eignet sich häufig für Startups, also für Teams, die a priori sehr klein sind, und die auch kein Problem damit haben, in diesen Modi auch in Personalunion zu wechseln, weil sie in der Regel noch nicht so viele Prozesse im Tagesgeschäft haben. Ja, das passiert erst alles und viele Sachen werden da im Explore-Modus ohnehin ablaufen. Aber dann gibt es natürlich auch Arbeiten, die durchaus auch eine Planbarkeit implizieren, die strukturiertes Vorgehen implizieren, Stichwort auch Buchführung. Ja, das sollte man natürlich gerne, kann man gut im Exploit-Modus machen. Oder wenn man jetzt sich bestimmte Tickets aus dem Backlog zieht, die man dann, wohin man sprintet, das kann man auch im Exploit-Modus machen, ja, wenn es dann darum geht, einfach dann Dinge abzuarbeiten. So, da brauche ich, ja, also das. Aber das können die besser managen als größere Unternehmen, größere Organisationen. Deswegen ist diese sequentielle Ambidextrie, wo die Leute also je nach Arbeitsart, nach Aufgabenart wechseln. So, und diese kontextuelle Ambidextrie eignet sich dann, wenn man wirklich tatsächlich ganz konkret nach Aufgabe unterscheidet. Also wenn es Wochen gibt, wo man ganz klar im Exploit-Modus unterwegs ist. Und wo es eher seltener vorkommt, dass man in diesen Explore-Modus rutschen muss. Das ist häufig so der Fall, wenn Unternehmen Produkte am Markt gebracht haben, die vom Innovationsgrad sehr neu sind. So, ja, also wo jetzt einfach, wo es wirklich darum geht, okay, jetzt müssen wir abarbeiten. Jetzt ist, wir haben was wirklich Neues auf den Markt gebracht. Wir sind Marktführer in dem Bereich. Auf längeres, also wenn man jetzt sich diesen Gartner Hype Curve anschaut, ja, da wenn das ja relativ vorne rangiert, dieses Produkt, dann kann man davon ausgehen, die werden jetzt eine ganze Weile damit zu tun haben, das abzuarbeiten. Aber für die klassischen Unternehmen, die eher so im hinteren Bereich unterwegs sind, die viele Produkte am Markt haben, die schon, ja, durch das Tal der Tränen sozusagen durch sind und schon in gesättigten Märkten unterwegs sind, was ja auf die allermeisten Mittelständler in Deutschland zutreffen dürfte, die können sich eher mit dieser strukturellen Ambidextrie gut ja, anfreunden. Und das braucht aber eine Trennung von diesen Teams. Das braucht auch oftmals eine räumliche Trennung.
Du machst es heute so, machst es mir heute wirklich leicht, weil du sozusagen die Stichworte immer vorgibst. Räumliche Trennung. Räume, kreative Räume sind tatsächlich auch der nächste Punkt, mit den ich mit dir besprechen möchte. Weil jetzt könnte man ja herangehen und sagen, hey, wir brauchen jetzt komplett neue Büros, es muss alles umgestaltet werden. Wir brauchen jetzt erstmal, müssen wir alle ausziehen und dann werden unsere Büros komplett neu eingerichtet. Oder man kann ja auch wieder das Ganze wahrscheinlich wie im Startup-Umfeld eher lean angehen und sagen, wir haben diese räumliche Trennung. Wir packen zum Beispiel einzelne Teams in kreative Coworking Spaces oder ähnliches. Wie würdest du da so ein gekonntes Experiment sehen? Also wie könnte man das ganz praktisch umsetzen?
Super Frage. Das ist natürlich auch genau die Frage, die sich, glaube ich, viele Unternehmen stellen. Und was ich häufig erlebe in der Praxis ist, dass die Unternehmen dann gerne in so einen Aktionismus verfallen, ja, und sagen, hier, wir stellen da irgendwie so ein Pavillon auf, irgendwie am Rande unseres Werkes und richten das dann ganz fancy ein oder nehmen so irgendwelche Container und stellen die dahin und richten das ein mit gigantischen Lavalampen und irgendwas fancy Sandsäcken, ja. Weil sie dann das Gefühl haben, sie machen was, ja, weil sie das Gefühl haben, ja, jetzt sind wir ja hier schon ganz dicht dran an der Kreativität, an der Agilität. Aber tatsächlich kann ich vor diesem Aktionismus nur warnen. Ja, warum? Weil überhaupt noch nicht klar ist, welches Nähe-Distanz-Verhältnis ist eigentlich geeignet. Wir sprechen ja in dem Buch von der habitablen Zone, ja. Und wie gut da dieses Nähe-Distanz-Verhältnis ist, das muss man erst raustesten. Ja. Auch da nochmal auf Stark Klöckner zurück. Die haben das auch getestet und haben dann oftmals die Situation erlebt, dass manchmal die Nähe zu groß war. Das heißt, dann saßen irgendwelche Leute aus dem Explore-Modus-Team in irgendwelchen Daily Meetings, wo die gar nichts zu suchen hatten. Ja. Wenn sie aber zu weit weg waren, ich weiß, die hatten da im Beta-Haus in Berlin, hatten die so Tische angemietet, da waren sie zu weit weg und der Abstand war zu groß. Ja. Also, das muss man für sich erstmal rauskriegen, was ist da ein gutes Verhältnis. Und ich kann dazu zwei Empfehlungen aussprechen. Die erste ist, sprecht miteinander. Also warum, wenn ein Maschinenbauunternehmen im Süden bin, warum sollte ich mir nicht ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen aus dem Norden suchen, was mir jetzt, sagen wir mal, keine Konkurrenz machen wird, und mit denen versuchen, so eine Partnerschaft hinzukriegen, so nach dem Motto, lasst uns miteinander lernen. Ja, wenn die zum Beispiel irgendwie in diesem Thema schon Erfahrung gemacht haben, dann muss man da nicht jedes Fettnäpfchen selber mitnehmen, sondern warum kann man nicht voneinander miteinander lernen? Das ist Punkt eins. Und zwei ist wirklich zu sagen, lass es uns testen. Also noch keinen Container aufs Fabrikgelände stellen, sondern wirklich im Umfeld mal gucken, kann ich mich in einem Coworking Space einmieten? Kann ich an eine Uni gehen, um da vielleicht auch Infrastruktur zu nutzen? Kann ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, den Leuten 2 Wochen lang irgendein Wohnmobil an die Hand geben, wo sie irgendwo in der Entfernung da sich austoben? Das würde ich wirklich erstmal wirklich testen. Und erst dann, wenn ich die richtige Nähe-Distanz-Verhältnis gefunden habe und auch für mich reflektiert habe, was brauche ich an Werkzeugen? Ja? Also auch da nochmal, so ein Maschinenbauer wird ja in diesem Explore-Modus vielleicht eher wirkliche Mega-Hubs brauchen, wo er vielleicht auch irgendwie hier 3D-Drucker drucken nutzen kann oder ja. Und ein Logistikunternehmen braucht wieder eine andere Infrastruktur. I don't know, das muss man für sich erstmal rauskriegen. Und da würde ich wirklich erstmal getreu diesem MVP-Gedanken versuchen, dieses Setting zu finden, bevor ich dann Geld in die Hand nehme und so etwas baue.
Gibt es trotzdem irgendwie so vielleicht so ein Einmaleins für Orte, die Innovationskultur zumindest fördern? Also wenn du, lass uns mal bei dem Beispiel vielleicht auch so Coworking Space bleiben oder auch, du kannst gerne auch noch ein zweites Beispiel nehmen. Was hat sich denn als effektiv trotzdem gestaltet, dass man damit einfach mal beginnen kann?
Das Problem ganz häufig in diesem Exploit-Modus ist ja, dass wenn ich zu dicht am Tagesgeschäft bin, dann geht ständig die Tür auf und ich werde permanent abgelenkt. So, die Leute reißen mich aus meiner Arbeit raus, weil sie wissen, der Frank, der ist ja da, ja. Der ist zwar jetzt im Explore-Modus und ist aus diesem Projekt eigentlich raus, aber das wissen die nicht. So, wenn die ihre Fragen haben, dann kommen sie an, die haben Kunden an der Strippe, haben hier ein Problem da. Das heißt, der kommt permanent raus. So, das ist schon mal, also was dieses reine Arbeitssetting angeht, ist das nicht gut, wenn diese Kreativphasen da stattfinden, wo das Tagesgeschäft stattfindet. Ein anderer Grund ist ganz einfach auch ganz platt gesagt die Geräuschkulisse. Also ich kann einfach in einem Werk, wo gehämmert, wo Krach ist, kann ich nicht kreativ werden. Ich kann in einem Großraumbüro nicht kreativ werden, weil es da viel zu laut ist. Wenn die Leute da sitzen und da im Tunnel programmieren und ihre Noise-Canceling-Kopfhörer aufhaben, hart im Exploit-Modus, ist das eine Sache. Aber ich brauche Ruhe, ich brauche Freiheit, ich brauche die Gewissheit, nicht permanent irgendwie unterbrochen zu werden. Und das ist ganz wichtig, da wirklich auch rausgeholt zu werden aus dem Tagesgeschäft. Das hat Steve Jobs damals schon erkannt. Der hat auch auf dem Apple-Gelände ein Team, ich weiß gar nicht mehr, um welches Produkt es ging, aber hat er rausgenommen, hat auch kein anderer Zutritt, so, ja. Also, das kann nur empfohlen werden, da wirklich eine klare räumliche Trennung zu haben.
Jetzt haben wir verstanden, wie wir das Ganze angehen müssen. Wir haben auch jetzt so die unterschiedlichen Ambidextrien erklärt und die Modi, in denen wir uns bewegen. Aber jetzt sagen wir mal, wir starten jetzt und wir legen los und das läuft ganz gut aus unserer Sicht heraus, aber trotzdem müssen wir ja das Ganze auch irgendwie messbar machen. Also, was ist der Impact dieser Ambidextrie-Strategien? Wie machen wir das Ganze anhand von Kennzahlen oder Indikatoren aussagekräftig?
Ja, da hatten wir, glaube ich, in der früheren Folge schon mal drüber gesprochen, über diesen Ausloten, Ausschöpfen, Ansatz vom Osterwalder an dem Beispiel des Accelerator-Programms von Bosch. Ja. Also Bosch hat sich ja dann verschiedene Phasen gebaut, wo sie sozusagen die Teams mit Budget ausstatten und da wird eben ganz knallhart gemessen nach 4 Wochen, noch mal 4 Wochen und dann noch mal 4 Wochen. Und dann wird es natürlich immer weniger Projekte, die dann sozusagen durch diese Gates kommen. Und das macht man dann zum Beispiel ganz klar mit Indikatoren vom Markt. Ja, also dass da wirklich gemessen wird, was kommt dabei raus. So. Ein anderer Ansatz ist natürlich auch, das Beispiel haben wir auch schon mal gebracht mit Grohe. Ja, also dass es natürlich verschiedene Innovationshorizonte gibt. So, ja, und dass man natürlich eine Innovation nach dem Innovationshorizont 3 hat natürlich einen größeren Impact, weil es möglicherweise monopolisierende Effekte hat, ja, und möglicherweise sogar disruptive Effekte hat, als jetzt so eine Innovationshorizont 1 Erfindung. Aber die Frage ist, und darauf zielst du, glaube ich, ein Stück weit ab, lässt sich das auch ökonomisch messen? Davor kann ich tatsächlich nur warnen, dass jede Innovationsbemühung, die ja dieser Ambidextrie zugrunde liegt, wirklich versucht wird, mit harten ökonomischen Kennzahlen zu messen, also Umsatz oder Kundengewinnung und so weiter. Da gibt es ein gutes Beispiel von Otto, die beispielsweise einfach mal getestet haben, ein Format, wo sie auf der Bühne irgendwelche Shopping-TV-Formate hatten, wo sie dann einfach genau diese Shopping-TV-Formate getestet haben. Das war ökonomisch gar nicht wirklich spannend, weil das nicht viel konvertiert hat, aber sie haben durch diese Formate sehr viel gelernt. Sie haben viele neue Talente angeworben, weil die das spannend fanden. Sie haben neue Startups dazu bekommen für Kooperationen. Ja, das bedeutet, dieses Ausprobieren und dieses Operieren im Explore-Modus muss sich nicht zwingend in ökonomisch harten Kennzahlen niederschlagen, sondern es kann auch anders zu Erfolg führen.
Finde ich ganz spannend. Ich glaube dennoch, dass man das messbar machen kann, im Sinne von, wie du sagst, Impact. Also man müsste sich natürlich ja output-driven anschauen, was sind da jetzt an Ideen oder wie entstanden, wie bin ich jetzt attraktiver geworden, vielleicht im Employer Branding dadurch.
Ja, genau.
Also, ist aber vielleicht, höre ich raus, aber auch mal so ein bisschen schwieriger zu verstehen, was sind die Auswirkungen jetzt aus diesen Bemühungen. Also man kann es wahrscheinlich nicht machen, indem man sagt, wir möchten jetzt attraktiver für Talente werden und dann deswegen machen wir diese Strategie,
Genau.
sondern es ist eigentlich ein Sekundareffekt,
Absolut.
hinter diesen Bemühungen.
Genau. Das ist absolut ein Nebeneffekt und das kann man ganz schlecht eins zu eins messen und da wirklich eine Kausalität herleiten, maximal eine Korrelation. Aber dieses Risiko muss man eingehen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wenn die mittelständischen Unternehmen das nicht machen, sich nicht den Herausforderungen der Ambidextrie stellen und womöglich noch Innovationsbemühungen ganz zurückstellen, dann kann ich auf jeden Fall prognostizieren, was sie messen können, nämlich wann sie wirklich einfach an Relevanz am Markt verlieren. So, ja. Aber es ist natürlich so, Ökonomen wollen immer alles messen können, jede Investition wollen sie mit einer Kennzahl hinterlegen. Aber das ist nun mal genau bei diesen Konzepten schwierig. Ich könnte mir vorstellen, Christoph Bornstein würde jetzt wieder mit der Portfolioanalyse argumentieren, ja, dass man einfach sich bewusst macht, ich bringe 100 Ideen auf den Weg, ja, und teste das nach den üblichen Verfahren und investiere dann eine gewisse Summe. Und meine Strategie ist dann eben darauf zu setzen, dass aufgrund der Portfolioanalyse 2, 3, 4 dieser 100 Konzepte am Markt funktionieren. So. Aber das jetzt runterzubrechen auf das einzelne Team, auf diese einzelne Idee, ist nahezu unmöglich.
Ich habe gerade so dieses Bild des Investors in die eigenen
Ja.
Ideen vor mir, wie du das gerade beschrieben hast. Also im Endeffekt wie ein Investor im Startup-Umfeld, der sagt, hey, 10 Startups habe ich jetzt in meinem Portfolio und eins davon wird
Ganz kommt
durchstarten.
durch. Ganz kommt durch, genau.
Und ähnlich sehen wir das dann da auch.
Genau.
Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Fehlerkultur angekommen oder Fehlermachen angekommen. Ich weiß, das ist sehr oft der Fall, aber wir müssen dieses Thema auch aus unterschiedlichen Dingen beleuchten, aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, weil es einfach so elementar ist. Und in dem Explore-Modus ist es ja eigentlich ganz klar, dass in diesem Explore-Modus auch gelebte Fehlerkultur irgendwie dazugehört, weil wir hatten das ja am Anfang, Fahren auf Sicht. Wie können wir da mit scheinbaren Fehlschlägen auch umgehen, um dann irgendwann zu einem gewissen Durchbruch zu kommen?
Ja, eigentlich genau mit diesem, mit dem Bewusstsein der Portfolio-Analyse wieder, ja, oder der Portfoliostrategie. Aber ich glaube, ganz wichtig, um da nochmal reinzugehen, ist natürlich, dass man sich das wieder bewusst macht. Und da sieht man auch nochmal, wie schlau es eigentlich ist, diese strukturelle Ambidextrie zu wählen, weil es natürlich im Exploit-Modus oftmals tödlich ist, dass da Fehler gemacht werden. Da wollen wir keine Fehlerkultur, wenn im Stahlhandel da irgendwie tonnenschwere Träger durch die Halle bewegt werden, da möchte ich keine Fehlerkultur, keine Fehlerquote oder bei irgendwelchen Flügen oder bei Herz-OPs, ja, da darf es überhaupt gar keine Fehler geben. So. Nur dieselben Leute, die diese Krane bedienen, oder Kräne, ich weiß nicht, was der Plural von Kran ist im Moment, oder die Flugzeuge fliegen oder OPs durchführen, die sollen natürlich auch irgendwann neue Produkte fürs Fliegen entwickeln oder neue Angebote für die Medizin entwickeln. Und da dürfen sie sehr wohl Fehler machen. So, da müssen sie sogar Fehler machen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass jede Idee durchkommt. So. Und das ist dann tatsächlich genau ja auch ein Vorteil der strukturellen Ambidextrie, dass ich weiß, okay, ich verlasse jetzt den fehlerfreien Exploit-Modus und wechsle in den Explore-Modus. Und das fällt mir natürlich umso leichter, wenn ich vom Tagesgeschäft entbunden bin und nicht abends nochmal in die OP hüpfen muss oder abends nach Malaysia fliegen muss, sondern wenn ich wirklich tagemäßig da raus bin, wenn ich räumlich da raus bin, das hilft einfach ganz klar dann auch in diesen Modi zu wechseln und auch wieder diese mich zu trauen, Fehler zu machen oder das Bewusstsein zu haben, jetzt ist es erlaubt, Fehler zu machen, jetzt ist es erlaubt, weg von Perfektion hin zu Trial and Error.
Okay, wir halten fest, bei Flugzeugen wollen wir keine Fehlerkultur haben. Zumindest beim Bauen der Flugzeuge und Konstruieren, wenn es um die Innovation vielleicht in der Kabine etc. geht, dann schon. Und da brauchen wir dann auch irgendwie kreative Ideen, um mit Situationen umzugehen. Wenn wir jetzt uns an diesen kreativen Ideen langhangeln und überlegen, hey, was sind jetzt denn aktuell auch so Trends und Technologien, die das Ganze vielleicht auch mit der Ambidextrie befeuern können? Was siehst du da gerade?
Ja, gute Frage. Auch da, ich bin tatsächlich gerade dabei, ein Projekt zu beginnen, wo es darum geht, KI-gesteuert sozusagen synthetische, also künstliche Kunden zu entwickeln, ja, um einfach sehr früh die Kundenmeinung in solche Kreativitätsprozesse zu integrieren. Bei vielen Unternehmen fällt es, warum auch immer, total schwer, ihre eigenen Kunden in diese Prozesse zu integrieren, die mitzunehmen, die zu befragen. Und da gibt es inzwischen einfach, nicht zuletzt dank natürlich solchen Tools wie ChatGPT, super Möglichkeiten, synthetische Personas zu entwickeln, ja, die man dann befragen kann, denen man Ideen vorstellen kann, die wiederum auch extrem Nutzungsfälle kreieren können, auf die ich selber vielleicht noch gar nicht gekommen bin. Also ich glaube, das ist ein Trend in dieser sehr frühen Phase, wirklich auch KI-Anwendungen zu nutzen, um da ja einfach noch mehr und noch ja, schlauere Ideen zu entwickeln, die man dann mit realen Kunden testen kann.
Okay, also quasi KI auf jeden Fall nicht nur wieder als Buzzword, sondern jetzt auch ganz konkret in der Geschäftsmodell Eroierung, sage ich mal, wenn man eben auf der Suche nach eigentlich der eigenen Zielgruppe ist und zu schauen, hey, was matcht jetzt mit meiner Zielgruppe, mit meiner Person und was nicht?
Ja, und ich meine, wir wissen alle auch, KI, auch solche Sparmodelle sind biasanfällig, aber ganz oft sind natürlich auch reale Kunden biasanfällig. Ja, die, wenn die mir irgendwas erzählen, die sind einfach sehr schwer darin, die Zukunft zu prognostizieren. Und häufig sind die Leute einfach auch zu nett und zu höflich und entsprechend der sozialen Erwünschtheit. Ja, wenn man dann Ideen vorstellt, dann reden sie mir gerne nach dem Mund und so weiter. Und da, so eine KI ist da nicht komplett befreit, selbstverständlich. Aber ich würde sagen, explizit in diesem Bereich sind sie doch weniger biasanfällig als jetzt der ein oder andere reale Mensch.
Also dieses ehrliche Feedback, was man sonst immer nur sehr schwer kriegt, dass man vielleicht auch mal vor den Kopf gestoßen wird, und jemand einem sagt, hey, das ist vielleicht jetzt gerade keine so gute Idee, was du da tust.
Genau.
Okay, super. Ich glaube, also ich bin jetzt quasi mit meinen Fragen heute an dich durch, aber vielleicht hast du noch einen Punkt, wo du sagst, hey, das fehlt noch zu dem Kontext und das möchtest du noch mit reinbringen.
Ich glaube nicht. Ich finde, wir haben wirklich das Thema sehr gut beleuchtet, was natürlich mal wieder für deine Fragen spricht. Ich glaube, das ist wie mit allem auch ausprobieren, ja. Und nochmal wirklich kann das gar nicht oft genug sagen. Liebe Unternehmen, liebe Unternehmer, geht raus und macht das nicht in eurem stillen Kämmerlein. Vernetzt euch, geht zu Handelskammern, zu Branchentreffen und macht es nicht alleine. Schließt euch zusammen, sprecht mit anderen Unternehmen, die das schon mal gemacht haben. Diese Sorge, jemand nimmt was weg, die kann teilen, sondern die man da hat.
Wir müssen nochmal da einsetzen, also die Sorge, und dann musst du nochmal einsetzen.
Oh, sorry, ich ja, scheinbar ist die Verbindung nicht so gut. Also die Sorge, dass jemand einem etwas wegnimmt, wenn man kooperiert, die teile ich wirklich nicht, sondern ich sehe es eher so, dass die Chancen, die Aussicht auf Gewinn durch so eine Kooperation, durch so einen Austausch deutlich höher ist als die Risiken, dass ich da etwas verliere, dass mir da jemand was wegnimmt. Ja.
Perfekt. Bastian, dann vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das nächste Mal, wenn wir uns sprechen, dann wenden wir uns genau diesem Thema des Portfolios zu. Also,
Ja.
ihr nennt es ja im Buch vom Säen und Ernten. Da kommen wir dann nochmal genauer auf dieses Thema zu sprechen. Aber an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank. Hat mir wieder Spaß gemacht, wieder was gelernt. Und ja, freue mich schon auf die nächste Episode mit dir.
Ja, das Kompliment gebe ich gern zurück. Macht immer Spaß mit dir, ist kurz und knackig, sehr gut vorbereitet und dann bis zum nächsten Mal.